Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich den Blick nach Klagenfurt. Tag 2 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ist angebrochen. Unsere Kollegin Wiebke Poromka ist am Ort und wir wollen gleich von ihr erste Trends und Tendenzen, von den ersten Triumphen oder vielleicht Fehlschlägen hören. Hier in der Lesart. Herzlich willkommen. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist uns Wiebke Poromka aus Klagenfurt zugeschaltet, unsere Kollegin live vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Hallo Wiebke.
Guten Morgen.
Gehen wir gleich in medias res. 5 Lesungen sind absolviert. Du hast sie gestern verfolgt. Wer hat dich am meisten beeindruckt oder sogar überzeugt bislang?
Das waren gleich 2 Texte an diesem ersten Lesetag. Ein Favorit des gestrigen Tages vielleicht. Diese Prognose wage ich jetzt mal, auch wenn erst 5 Texte gelesen worden sind. Vielleicht sogar ein Favorit des gesamten Wettbewerbs. Das ist Tijan Sila mit seinem Text Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde. Sila, der ist 1981 in Sarajevo geboren, hat als Kind den Jugoslawienkrieg erleben müssen und ist dann Mitte der 90er Jahre mit seinen Eltern nach Deutschland emigriert. Und diese Kriegserlebnisse, die er als Kind machen musste, die hat er in seinen bisherigen Romanen immer wieder thematisiert, zuletzt in Radio Sarajevo. Und ich hatte ein bisschen spekuliert, dass wir jetzt in Klagenfurt vielleicht mal einen ganz anderen Text von ihm hören. Aber gestern, da hat er wiederum einen offenbar autobiografisch grundierten Text gelesen, aber einen wirklich ganz eindrücklichen. Vielleicht hören wir mal in den Anfang hinein.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen. Aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl fiel mir nichts ein. Und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten.
Ja, was man hier vielleicht schon ahnt, etwa in dieser kurzen Passage über die Schuhe, die er nicht einmal ausziehen kann, obwohl sie doch Bosnier sind, das ist ein Text, der trotz seines Themas mit Humor arbeitet. Und im Verlauf des Textes, da geht es dann immer mehr auch auf sehr erschreckende Weise dann immer um konkrete Kriegshandlungen, etwa um eine stillende Frau, die durch einen Granatsplitter getötet wird oder ein Schulfreund, dem wird bei einem Granateneinschlag ein Bein abgerissen. Und auch da wird dann plötzlich klar, dieser Humor, das ist das zentrale Mittel, das ein Erzählen dieses Ungeheuerlichen, dieser Gewalt überhaupt erst möglich macht. Und eben auch erst möglich macht, über das Zerbrechen der Mutter an diesen traumatischen Erfahrungen zu erzählen. Das ist also ein Text, ja.
Davon kann ich mich erinnern, war auch in Radio Sarajevo die Rede. Wir hatten ihn damals zu Gast, auch ein wunderbarer Gesprächspartner. Und man hat ja sofort, Wiebke, Lust, jetzt will man sofort wissen, was hat die Mutter denn ihn gefragt, ne?
Ja, wird gar nicht so ganz klar. Die Mutter hat so eine Art Paranoia, so hat man das Gefühl. Was aber ganz klar wird, nicht nur die Mutter wird verrückt, auch der Vater, der wird nur sehr viel leiser verrückt. Der Vater, der wird zu einer Art Messi, sammelt kaputtgegangene Elektrogeräte, stapelt die in der ganzen Wohnung. Und was Sila da macht, ist so eine Art Verschiebung. Ne? Auf der einen Seite könnte man sagen, gut, der Vater verharrt in so einer Logik einer sozialistischen Mangelwirtschaft und denkt, man kann alles reparieren. Aber tatsächlich geht es natürlich darum, zu zeigen, Dinge kann man vielleicht reparieren, Menschen aber nicht.
Das ist also der erste Text, der dich beeindruckt hat. Der zweite?
Der stammt von Sarah Elena Müller und trägt den Titel Wen ich hier seinetwegen vor mir selbst rette. Das war ein ganz starker Text, der gleich zum Auftakt der Tage der deutschsprachigen Literatur gelesen wurde. Und so stark war er nicht zuletzt, weil ihm genau das gelungen ist, was Ferdinand Schmalz am Mittwochabend in seiner Eröffnungsrede eingefordert hat. Das ist nämlich ein Text, der uns in so einem gewissen Nichtverstehen belässt oder uns sogar dem aussetzt und auf diese Weise dann unser Denken in Gang setzt, über den Text selbst, aber auch darüber hinaus. Und das war ganz spannend, weil Elena Sarah Müllers Auftritt eigentlich erstmal ganz konkret begonnen hat. Wir können ja auch hier mal in die Anfangspassage hineinhören.
Das Zimmer jenseits der Schwelle ist ein Gebiet. Rios-Gebiet in unserer Wohnung. Alles liegt dort durcheinander. Halb eingefallene Kartons kollabieren unter der Last anderer Behältnisse, Spuren ausgedehnter Beschäftigung, Reste kurzer, heftiger Ausbrüche von Arbeitswut da und dort, angerissen, unbeendet, Stoffwetzen und Reißverschlüsse, ein Haufen krauser Bordüren von einem Maßband umschlängelt, Nester aus verhedderten Fäden, Spulen, Nadelkissen, die Nähmaschine, halb begraben unter einem zerschnittenen Anorak.
Ja, wir stehen also hier in diesem Text von Sarah Elena Müller an der Schwelle zu einem Zimmer, ein wenig geheimnisvoll Gebiet genannt, in dem sich Stoffe, Nähutensilien stapeln oder wie es heißt, Reste kurzer, heftiger Ausbrüche von Arbeitswut. Es ist das Zimmer des Mitbewohners, vielleicht auch des Sohnes der Erzählstimme. Und diese Schwelle, die sich als Motiv durch den Text zieht, die ist aber auch immer wieder Schwelle zu einem anderen Zustand. Einer dieser Zustände ist der Rausch. Rio scheint drogenabhängig zu sein. Er konsumiert also auch Stoffe. Wir sehen also eine vielleicht nicht ganz überraschende Doppelkodierung des Stoffbegriffs in diesem Text. Und zugleich markiert diese Schwelle aber auch immer wieder einen Übergang der Erzählstimme in einen anderen Zustand. Und das ist das eigentlich abgründige, geheimnisvolle dieses Textes. Denn diese Stimme, die verfällt immer wieder, wenn sie diese Schwelle übertritt, in so eine Art Rausch des Verdachts, könnte man vielleicht sagen. Sie ist auf der Suche nach Drogen, die dieser Rio konsumiert oder womöglich auch versteckt in diesem Zimmer. Und man denkt natürlich erstmal, gut, dieser Rio soll davor bewahrt werden. Aber es wird dann überhaupt nicht klar, ob nicht vielleicht diese Stimme selbst nach diesen Drogen, nach der eigenen Rauscherfahrung sucht. Also das ist so eine ganz interessant ambivalente Darstellung von Fürsorge.
In mehreren Texten, wie ich, soweit ich es verfolgt habe, geht es auch um Tod und Sterben. Gibt es schon so Gemeinsamkeiten, so thematisch Prägendes, die man für diesen Bachmann-Jahrgang 2024 ausmachen kann?
Ja, Joachim, da hast du jetzt schon einen entscheidenden Punkt oder ein entscheidendes Thema, was ja ohnehin in der Literatur relativ präsent ist, benannt: das Sterben der Eltern, Großeltern. Das war mindestens in zwei Texten Thema, in dem des Schweizer Autors Jurczok, so nennt er sich nur, und in dem Text der österreichischen Autorin Ulrike Heidacher. Das waren allerdings beides Texte, die mich nicht besonders überzeugt haben, sprachlich und auch nicht in ihrem Zugriff auf das Thema. Vielleicht greife ich mal einen der beiden Beiträge raus, den von Ulrike Heidacher, Schwester heißt der. Und das ist ein Ausschnitt aus einem bald erscheinenden Roman. Wollen wir auch mal hier den Anfang hören?
Gerne.
Als Anja im Krankenhaus ankommt, ist es schon später Abend. Sie wollte unbedingt herkommen, wollte unbedingt bei ihrer Oma sein, wenn es zu Ende geht. Dabei hat sie zuerst noch gedacht, es geht ihr nicht nah. Als ihre Mutter geschrieben hat, dass es nicht mehr lang dauern wird, hat Anja kein Gefühl in sich gehabt. Hat sich gefühllos so normal gefühlt und sich dann doch bei seltsamen Tätigkeiten ertappt. Ist in die Kirche gegangen zum Beispiel. Dabei hat sie keine Ahnung gehabt, wie man sich in so einer Kirche verhält. Außerdem hat sie auf einmal das Bedürfnis gespürt, Chormusik zu hören. Anja hat noch nie in ihrem Leben Chormusik gehört. Aber jetzt wollte sie Chormusik hören. Diese Chormusik, die auf das Jenseits hinweist, die auch oft zu Ostern gespielt wird.
Ja, also eigentlich eine ganz klassische Situation, die hier erzählt wird. Mutter und Tochter sitzen am Bett der sterbenden Großmutter. Aber anstatt, dass sie jetzt den Blick wirklich auf die Großmutter richten, anstatt, dass sie, wie es in dem Ausschnitt jetzt eben geheißen hat, Chormusik hören, aus dem Alltag hinaustreten und in diesen Abschied hineintreten, tragen die beiden mehr oder weniger explizit so einen Konflikt aus, der zwischen ihnen schwelt. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die man kennt. Es passiert etwas Existenzielles und man beschäftigt sich dann mit dem Alltäglichen. Also hier stirbt jemand und dann geht es tatsächlich darum, hat die Tochter ein Pyjama dabei? Sollte sie sich nicht vielleicht mal die Haare kämmen? Und wie steht es übrigens mit ihrer Karriere? Und man kann ja jetzt immer fragen, geschieht das aus Unachtsamkeit oder aus Selbstschutz? Ist das also eine Ausweichbewegung, die nötig ist, damit man etwas Ungeheuerliches wie den Tod aushalten kann? Ich hatte aber beim Hören dieses Textes doch den Eindruck, dass Ulrike Heidacher hier eher etwas unterläuft, dass sie eine Ausweichbewegung vollzieht, ohne dass sie dann aber subkutan von etwas Existenziellem, von etwas Berührendem erzählt. Und Ja, vor allem dieser wirklich Moment des Sterbens, wo dann der letzte Atemzug getan ist, den verpasst man fast. Da wirst du wirklich beinahe rübergeschreddert. Und man kann jetzt natürlich sagen, genau das ist die Tragödie, die dieser Text erzählt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht einfach das tragische Scheitern dieses Textes ist.
Oh, deckt sich denn dein Eindruck mit dem Feedback der Jury?
Es herrschte in jedem Fall relativ viel Einhelligkeit, als es um die Texte von Sila und Sarah Elena Müller ging. Das hat mich insofern vor allen Dingen gefreut, weil Sarah Elena Müller als erstes gelesen hat gestern Morgen. Und das ist immer so eine bisschen schwierige Startposition. Da hat man immer das Gefühl, da muss sich die Jury auf der einen Seite warm reden, auf der anderen Seite werden da auch erstmal so ein bisschen die intellektuellen und rhetorischen Muskeln ausgepackt. Die hat aber sehr viel Lob bekommen bei Ulrike Heidacher. Ja, da gab es so ein gemischtes Bild.
Ist denn überhaupt so die Stimmung, die Dynamik in der Jury? Die hat ja eine neue Leitung und ein neues Gesicht ist auch dabei.
Genau, ein neuer Vorsitzender ist der österreichische Literaturwissenschaftler und Literaturhausleiter Klaus Kassberger. Der ist schon 10 Jahre in der Jury und der ist immer aufgefallen durch so eine gewisse Hemdsärmeligkeit. Der hatte auch sehr viel Witz, sehr viel Ironie, Bissigkeit, intellektuelle Beschlagenheit. Und der hat sich bisher sehr zurückgehalten. Vielleicht sieht er das als Teil seiner neuen Rolle. Das kann ich nur vermuten. Neu in der Jury ist auch Laura de Weck, Moderatorin des Schweizer TV-Formats Literaturclub. Die argumentiert sehr überlegt, sehr ausgewogen. Das gefällt mir ganz gut, aber wenn man jetzt mal von einer Dynamik oder nach einer Dynamik in der Jury fragt, dann kann ich jetzt mal ganz böse sagen, also dynamisch ist da bisher wirklich relativ wenig. Das ist eine Diskussion ohne große Ausschläge. Das plätschert manchmal wirklich so ein bisschen dahin, ist so sehr verhalten und übrigens auch sehr kurz. Das habe ich dann erst am Ende des Tages, als ich nochmal auf die Zeit geguckt habe, gemerkt, man hat nicht den Eindruck, dass die sich wirklich festbeißen, festkrallen an Texten, sondern irgendwann ist dann auch relativ bald alles gesagt gewesen.
Wiebke, wir halten dich tatsächlich auch gerade vor der Arbeit ab. Die erste Lesung für den Tag, die läuft nämlich schon. Wen verpasst du denn gerade?
Den Auftakt macht heute Sophie Stein. Das ist eine Autorin und Drehbuchautorin, die vor 4 Jahren einen ersten Roman veröffentlicht hat im Diaphanes Verlag. Den kenne ich nicht. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin überhaupt heute gespannt auf den Tag. Es liest unter anderem noch Kaschka Brühler, eine österreichisch-polnische Schriftstellerin. Und darüber haben wir am Mittwoch, glaube ich, wir beide schon gesprochen, Olivia Wenzel, die mich ja sehr überzeugt hat mit ihrem Debütroman 1000 Serpentinen Angst. Also das könnte ein sehr spannender Tag heute werden.
Dann einen weiteren tollen Tag dir, Wiebke, aus unserer Redaktion live aus Klagenfurt. Besten Dank.
Der Mops des Monats. Die Titel unserer Bücher verraten viel über die Verfasstheit unserer Zeit. Für eine gewisse Desorientiertheit spricht nicht nur »Ich suche noch einen Partner für meine Solokarriere«, sondern auch auf krummen Wegen geradeaus und Rückkehr ins Restaurant der verlorenen Rezepte. Versöhnlich, wenn auch grammatikalisch nicht ganz sauber, aber okay ist okaye Tage. New love, same shit klingt eigentlich traurig, wird aber rätselhaft, wenn mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen versehen. Rätselhaft sind irgendwie auch A Tempest of Tea, Im Kopf des Bösen, Ken und Barbie und die Alliterationen Bücher und Barbaren und Buch ohne Bedeutung. Vielleicht schon eine Reaktion darauf ist, frag mich später nochmal. Unter den Elternratgebern sticht Ich werde Eltern hervor, unter den Paarberatern Beziehungsstatus unzufrieden, unter den Sexbüchern Sex mit dem Universum und bei den Tieren neben Gymnastricks 2.0 Hundefitness, Hufe lesen und Was für ein Mensch ist mein Pferd. Einen warnenden Hinweis darauf, dass die Art des Ablebens einer Person von ihrem Beruf abhängen könnte, geben Richter sterben besser und Wie man einen Prinzen tötet. Besonders suggestiv sind natürlich immer die potenziellen Ausrufezeichentitel, also solche, die uns direkt ansprechen und auffordern, dies oder jenes zu tun, zu denken oder zu lassen. Wie zum Beispiel, nimm mich wie ich bin, sonst mache ich selbst. Auch der Mops des Monats geht diesmal an die Rubrik Aufforderungen. Er klingt nur im ersten Moment überraschend und dann wie der Titel eines Romans über das Leben von Beate Uhse. Und genau das ist es auch. Der Mops des Monats Juni geht an. Seid nett aufeinander.
Seid nett aufeinander. Unser Mops des Monats Juni geht an diesen Titel, erschien im Drömer Verlag, geschrieben von Charlotte von Feierabend. Tatsächlich ein Roman über das Leben und die spektakuläre Karriere der Beate Uhse.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lernen wir eine Frau genauer kennen, die für die queere Bewegung in den USA eine ganz bedeutende Rolle eingenommen hat und immer noch einnimmt: Joan Nessel. Eine Aktivistin und Publizistin. Und jetzt gibt es endlich erstmals etwas auf Deutsch von ihr zu lesen, nämlich ihre gesammelten Essays unter dem Titel Begehren und Widerstand. Im Studio ist unsere Kritikerin und Lesart-Kollegin Lara Silmann. Ich grüße dich.
Hallo.
Kürzlich ist Joan Nessel 84 Jahre alt geworden. In der queeren Szene gilt sie als eine Ikone. Ich muss gestehen, dass ich ihren Namen jetzt das erste Mal gehört habe. Wer ist diese Frau, Lara? Was für eine Persönlichkeit?
Ja, also es wundert mich nicht, dass du ihren Namen bisher noch nicht gehört hast. Einer breiteren Öffentlichkeit ist sie hier ja auch wirklich noch nicht bekannt. Um an das anzuschließen, was du eben schon gesagt hast, sie ist eine jüdische, queere Aktivistin, Publizistin und auch Archivarin. Etwas bekannter ist hier vielleicht sogar auch das Lesbian Her Story Archives in New York City. Das hat sie nämlich in den 70er Jahren mitgegründet und das beherbergt so die größte Sammlung über lesbisches Leben eigentlich weltweit mittlerweile. Sie selbst kommt auch aus New York City, wuchs dort wirklich in sehr einfachen Verhältnissen auf, bei ihrer Mutter, zusammen mit ihrem Bruder. Der Vater ist schon vor ihrer Geburt verstorben, den hat sie also nicht mehr kennengelernt. Und diese Mutter, eine ganz zentrale Figur in ihrem Leben, ist eine ganz eigensinnige, freiheitsliebende Person, die sehr unkonventionell war. Also die hat ein sehr ausschweifendes Sexualleben, über das hat sie auch gerne gesprochen, konnte sich auch nicht so richtig mit dieser Mutterrolle identifizieren, hat ihre Kinder aber sehr geliebt und hat halt versucht, diese Kleinfamilie durchzubringen, hat als Buchhalterin gearbeitet, da kam aber nicht so viel rum. Und sie hatte auch ein Sucht- und Spielproblem, also war auch lebenslang wirklich sehr abhängig von ihren Eltern, von ihren Kindern, ohne die sie es nicht geschafft hätte.
Das heißt, dass diese frühen Kindheits- und Jugenderfahrungen mit so einer starken wie problematischen Mutter für Joan Nessels ja intellektuelle Entwicklung ganz entscheidend war, auch für die queere Entwicklung?
Ja, also ich glaube wirklich, was so diese freie Selbstbestimmung betrifft, dieses grenzenlose Denken. Joan Nessel hat sich eben schon ganz früh auch für die Unterdrückte eingesetzt, kam ja auch wirklich aus sehr prekären Verhältnissen, war als weiße Frau ganz aktiver Teil der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Gleichzeitig war ja auch schon sehr früh klar, dass sie lesbisch ist. Das wurde jetzt auch in Aktivistenkreisen nicht unbedingt gerne gesehen. Das ist ein Amerika, das sehr prüde ist, wo Homosexualität eigentlich auch verboten ist, zum Teil kriminalisiert war. Und das heißt, sie hat eigentlich so eine Art Doppelleben geführt. Und auch die Mutter, obwohl die so offen und ja auch so freiheitsliebend war, hat zum Beispiel auch ihre Tochter schon früh zu Ärzten geschickt, um mal so untersuchen zu lassen, was so ihre sexuelles Begehren und Neigung in Anführungszeichen betrifft. Aber das hat Joan Nessel irgendwie gar nicht so interessiert. Das thematisiert sie auch immer wieder in ihren Essays und ist einfach ihren Weg gegangen.
25 Essays sind nun versammelt. Was sind das für Texte? Was lesen wir hier?
Also ganz allgemein erzählen sie eben so vom queeren Leben sowie politischen Kämpfen in Amerika so zwischen den 1950er und 1990er Jahren, streifen teilweise aber auch die Jahrhundertwende. Was mir sehr gefällt, ist so diese Art von Joan Nessel, uns als Leserin so ganz fest auch an die persönliche Hand zu nehmen. Sie erzählt von wichtigen Wegbegleiterinnen, von vielen Geliebten auch, persönlichen Beziehungen, Begegnungen, die sie geprägt haben als Denkerin, als Mensch aber auch. Und dadurch entsteht so ein ganz tolles, stimmliches Panorama an Menschen und Geschichten, ja, das erlebbar macht, was eine Community auch ausmacht. Das ist ja ein ganz zentraler Begriff auch in dieser queeren Bewegung, so diese eigene Community, dieses Leben als am Rande. Und so dieses zwischenmenschliche Miteinander und der Zusammenhalt und diese gegenseitige Unterstützung kommen dadurch einfach sehr toll zur Geltung und vergegenwärtigen auch nochmal so dieses Leben, was Joan Nessel da sich aufgebaut hat und geführt hat. Und manche dieser Texte sind auch hocherotisch und mit diesen Texten ist sie auch bekannt geworden in den 80er Jahren. Das war damals mehr oder weniger ein Novum. Literarisch wurde sich mit lesbischen Sex bisher noch nicht auseinandergesetzt. Sie hat es einfach gemacht, wurde dafür natürlich auch wieder angefeindet. Aber auch das war ihr egal und sie hat weitergeschrieben.
Wie schreibt sie denn? Ist sie eine gute Schriftstellerin?
Ja, ich habe das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Also mir gefällt ihr Stil total, ihre Betrachtung. Sie ist eine ganz warme, lebendige Erzählerin, die immer auf Augenhöhe auch ihre Umwelt betrachtet. Eine ja, empathische Denkerin, die keine lauten und auch keine kämpferischen Parolen braucht, um über das zu schreiben, wovon sie überzeugt ist. Also diese Essays sind wirklich keine literarischen, verkopften Texte und das Archivarische kommt auch immer wieder durch. Eben, sie verbindet eigene Gedanken mit schriftlichen Aufzeichnungen ihrer Wegbegleiterin und es entspinnt sich eigentlich ein Netz von Korrespondenzen, das ganz unabhängig von Zeit und Raum funktioniert, quasi entkoppelt und ihr mal nochmal zeigt, wie die Gegenwart ein Echo vieler vergangener Stimmen ist, auf das man sich berufen kann und die man auch zu Rate ziehen kann.
Nun hat die queere Bewegung, Lara, ja vor allem in den letzten, sagen wir, ja, so 10 bis 15 Jahren immense Relevanz gewonnen in den Öffentlichkeiten, in den Diskursen. Wie nah ist denn die Grand Old Lady Joan Nestle mit ihren 84 noch dran? Liest sie sich auch aktuell?
Also natürlich hat sich die queere Bewegung weiterentwickelt und das merkt man teilweise vielleicht auch an diesen Texten, aber vor allem eigentlich auch nicht, weil sie auch eine sehr hellsichtige Denkerin ist. Und was das Zeitlose von mir ausmacht, ist einfach diese Offenheit von ihr, also diese Neugierde, diese Zugewandtheit, diese Fürsorge ihrer Umwelt gegenüber. Joan Nestle muss überhaupt nichts verschönigen, kann sich eigene Fehler eingestehen und gibt ja eben auch anderen Menschen ganz viel Raum in ihren Texten. Sie stellt sich also quasi hinten beziehungsweise reiht sich selbst mit ein. Und davon finde ich, kann sich unsere Gegenwart auch gerne was abgucken. Also so laut, wie Diskurse heute geführt würden. Ja, es wird sich kaum noch zugehört. Viele Menschen sind ja schon qua ihrer Herkunft, ihrer Religion nicht sicher. Und insofern machen diese Texte auch Mut, eben was Gemeinschaft und Begegnung auf Augenhöhe bedeutet und bewirken kann. Und ganz nebenbei, Joan Nestle lebt ja noch. Sie ist auch immer noch aktivistisch unterwegs. Das heißt, es gibt noch ganz viel zu entdecken von dieser Person.
Begehren und Widerstand. Das Buch von Joan Nestle. Jetzt gibt es eine deutsche Ausgabe im ETC Verlag mit 302 Seiten für 25 Euro. Übersetzt haben es gleich 5 Übersetzerinnen. Die Namen, die lesen in Ruhe nach online unter deutschlandfunkkultur.de. Auch die Besprechung von Lara Silmann steht dort. Sie hat uns den Band vorgestellt. Ich danke dir.
Neue Krimis.
Sie hören Deutschland von Kultur und jetzt von was Neuem auf unserer aktuellen Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen und im Juni ebenfalls frisch eingestiegen, ein neuer Roman eines ganz erfahrenen Meisters, Mike Nickel. Der Südafrikaner hat einen langen, interessanten Weg als Schriftsteller hinter sich. Als Lyriker hat er begonnen in den 1970er Jahren schon, dann mit Sachbüchern weitergemacht, um schließlich zu einem der profiliertesten und auch engagiertesten Krimi-Autoren seines Landes zu werden, das so sehr von Gewalt geprägt war und es immer noch ist. Sein neuer Roman erzählt nämlich auch wieder davon, nur dass der Tonfall noch um einiges düsterer geworden ist, wie unser Krimi-Experte Thomas Börtje weiß.
Neue Krimis.
In Südafrika werden gerade 3 hochrangige Politiker getötet, dazu ein hochrangiger Polizist. Es wären Muster denkbar, es könnte sich um Bandenkrieg handeln, es könnte sich um Machtkämpfe im Staatsapparat handeln, es könnten aber auch alte Rechnungen aus der Apartheid offen sein, die final gelöst werden. Die Witwe des ermordeten Polizisten, die ist sehr misstrauisch den offiziellen Ermittlungsergebnissen gegenüber und engagiert einen Privatdetektiv, eben Fish Pescado, der Serienheld von Mike Nickel. Und Fish Pescado fängt an zu graben und gerät in einer Gemengelage und in einer Konstellation, die weit zurückreicht, weit in die Apartheidszeiten hinein. Und überraschenderweise kommt das Thema Olof Palme zur Sprache. Olof Palme, schwedischer Ministerpräsident, 1986 unter immer noch ungeklärten Umständen ermordet. Schon damals aber als übliche Verdächtige im Spiel die CIA und eben der südafrikanische Geheimdienst. Wenn man Mike Nickel, den südafrikanischen Autor, der wirklich zu den besten Politthriller-Autoren dieses Planeten gehört, schon lange verfolgt, wie ich das tue, dann sieht man eine deutliche Entwicklung. Angefangen als Anti-Apartheid-Kämpfer, als Lyriker, als Sachbuchautor, fing er dann an, Politthriller zu schreiben. Und immer schwang die Hoffnung mit, dass aus diesem Südafrika möglicherweise eine richtig gute Gesellschaft werden könnte. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich diese Hoffnung allerdings eingetrübt bei ihm. Eine Figur sagt mal, Südafrika befindet sich jetzt in den Händen von Dieben und Räubern und wir werden von Verbrechern regiert. Insofern verdüstert sich auch der Blick von Mike Nickel auf sein Land. Und das schlägt sich eben auch in der Inszenierung von Mike Nickel, vor allem in seinem Tonfall nieder. Das Buch wird immer zynischer, wird bitterer, wird hoffnungsloser. Auch die Figur Vish Pescado, ein eigentlich sonniger Surferboy, kommt dagegen nicht mehr an. Und insofern kippt der Roman von Zynismus über Bitterkeit, dann letztendlich über Traurigkeit, über eine verpasste gesellschaftspolitische und welthistorische Chance.
Hitman, der neue Kriminalroman von Mike Nickel. Jetzt bei BTB erschienen mit 480 Seiten für 14 Euro, übersetzt von Meredith Barth. Und neu auf Platz 10 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Sie finden sie komplett auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de. Vor einem Jahr, am 27. Juni 2023, schlug eine Rakete der russischen Armee in einer Pizzeria in der ukrainischen Stadt Kramatorsk ein. Und in diesem Restaurant saß die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina. Gemeinsam mit Kollegen aus Kolumbien. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie wenige Tage später am 1. Juli ihren Verletzungen erlag. Sie war 37 Jahre alt. Viktoria Amelina war eine wichtige literarische und journalistische Stimme in der Ukraine. Die Trauer und das Entsetzen waren groß. Auch wir im Deutschlandfunk Kultur haben darüber berichtet. Und wir wollen jetzt mit der ukrainischen Journalistin und Übersetzerin Ganna Gnetkova auf das vergangene Jahr zurückblicken, wie in der Ukraine, aber auch international an Viktoria Amelinas Werk erinnert worden ist und wie es vielleicht auch fortgesetzt wird. Guten Tag, Frau Gnetkova.
Guten Tag.
Viktoria Amelina ist mitten aus dem Leben und der Arbeit gerissen worden. Was war Sie für eine Schriftstellerin und woran hatte sie zuletzt gearbeitet?
Viktoria war in erster Linie eine Prosa-Autorin. Sie hat zum Beispiel ein Buch über die ukrainische Euromaidan-Revolution geschrieben mit dem Titel November-Syndrom und einen Roman über die Sowjetzeit in der Ukraine. Seit Beginn der Großinvasion ist sie immer wieder in die Nähe der Front gefahren, um dort mit Frauen zu sprechen, die russische Kriegsverbrechen dokumentieren. Nach 2022 hat sie auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Viktoria hat das selbst nicht Poesie, also auf Ukrainisch ne Poesie, genannt. Sie hat gesagt, als ob eine Granate die Sprache getroffen hatte. Zum Beispiel hat sie ein schönes Gedicht mit dem Titel Alarm geschrieben.
Alarm. Luftalarm im ganzen Land. Als würden alle gleichzeitig zur Erschießung geführt. Dabei nur auf einen gezielt. Meistens auf den am Rande. Heute bist das nicht du. Entwarnung.
Ja, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört und sich dann an das Schicksal erinnert, denkt man, das ist fast prophetisch gewesen. Die Trauer in der Ukraine war groß, Frau Gnetkova, als sie getötet wurde. Wie war denn jetzt dieses zurückliegende Jahr ohne sie? Wie hat man an Viktoria Amelina erinnert?
Also ich denke, man kann sagen, dass die Kulturszene der Ukraine eigentlich das ganze Jahr über Viktoria Amelinas Präsenz weiterhin stark gespürt hat. Sie hat posthum viele Preise bekommen, unter anderem vom ukrainischen Präsidenten. Das Literaturmagazin Chitomo, für das auch ich arbeite, hat Viktoria gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse einen Preis dafür verliehen, dass sie weiterhin Brücken zwischen Menschen schlägt. Und auch international gab es noch weitere Preise, zum Beispiel der norwegische Schriftstellerverband hat ihr den Preis für Meinungsfreiheit verliehen. In Italien ist ein Saal in einer öffentlichen Bibliothek nach ihr benannt worden.
Und wie steht es um ihr literarisches Werk? Ihre Arbeit ist ja so jäh unterbrochen worden. Sind nach ihrem Tod jetzt noch Bücher von Viktoria Amelina veröffentlicht worden?
Ja, in vielen Ländern sind Bücher von ihr erschienen. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, glaube ich. In Deutschland zum Beispiel ist ein Band erschienen mit Gedichten, das Buch heißt Den Krieg übersetzen, Gedichte aus der Ukraine. Aber das wichtigste Projekt war eigentlich das Buch War and Justice Diary, Looking at Women, Looking at War. Und dieses Buch wird nächstes Jahr in englischer Sprache erscheinen. Das ist eine Sammlung von Reportagegeschichten über ukrainische Frauen, die Kriegsverbrechen Russlands dokumentieren. Sie hat es aber nicht ganz fertigstellen können. Sie hat so ungefähr 60% davon gemacht und die Herausgeber des Buches haben jetzt die Aufgabe, möglichst wenig in den Text einzugreifen und gleichzeitig die Fragmente mit Anmerkungen zu versehen. Das hat Tatjana Teren erklärt, ihre Freundin und die Exekutivdirektorin des PEN Ukraine.
Viktoria geht es darum, zu zeigen, dass Russlands Verbrechen gegen die Ukraine, ihre Menschen und ihre Kultur schon seit mehreren Jahrhunderten andauern. Deshalb stellt sie eine Verbindung her zwischen verschiedenen Perioden in der ukrainischen Geschichte. Vor allem geht es ihr um die Zeit der erschossenen Renaissance in den 1930ern und die Zeit der ukrainischen Dissidenten in der Sowjetära, die sogenannte Generation der 60er Jahre.
Es war Viktoria also wichtig, über die Verbrechen zu sprechen, die Russland auch heute gegen die Ukraine begeht und die eine lange Geschichte haben.
Zu diesem Thema hatte sie auch auf internationalen Plattformen gesprochen und dort von Augenzeugen oder Opfern berichtet. Wird denn dieser Teil ihrer Arbeit weitergeführt?
Ja, sie hatte seit Anfang 2022 mit Truth Hounds zusammengearbeitet. Das ist eine juristische Organisation in der Ukraine, die Kriegsverbrechen untersucht. Viktoria war auch Dokumentarfilmerin, Feldforscherin und hat Dutzende von Opfererinnerungen aufgenommen. Und inzwischen untersucht das Truth Hounds Team die Hintergründe von Viktorias Tod, die Hintergründe des Raketenangriffs vor genau einem Jahr, bei dem insgesamt 12 Menschen gestorben sind und 64 verletzt worden sind. Roman Koval, Leiter der Forschungsabteilung von Truth Hounds, sagt:
Die Untersuchung dieses Angriffs ist zu unserer größten Priorität für die nächsten Monate geworden. Und es ist uns gelungen, herauszufinden, welche russische Einheit hinter dem Abschuss dieser Rakete stand. Es handelt sich um die 47. Raketenbrigade.
Und das zeigt, es ist wichtig für die Ukraine herauszufinden, wer die Menschen hinter diesem Mord waren. Es nicht einfach so hinzunehmen, dass es irgendeine Rakete war.
Viktoria Amelina hatte 2021 auch ein internationales Literaturfestival gegründet, Vognetkova. Und über das wurde nach ihrem Tod auch nochmal viel berichtet. Und zwar in der ukrainischen Stadt New York, was man wirklich New York ausspricht. In der Oblast Donetsk ist das gelegen. Wie geht's denn mit diesem Festival weiter?
Ja, die kleine Stadt heißt wirklich New York. Sie liegt sehr nah an der Front und deshalb ist es natürlich momentan nicht möglich, das Festival dort abzuhalten. Und auch das Kulturhaus, in dem das erste Festival stattgefunden hat, ist inzwischen zerstört. Die russische Armee hat eine Bombe drauf abgeworfen. Aber zu dem Festival gehört auch ein Bildungsprojekt für Kinder und Jugendliche. Und das ist wieder aufgenommen worden, und zwar in den Karpaten, in den Bergen im Westteil des Landes, der am weitesten von der Front entfernt ist. Viktoria hatte davon geträumt, dass die Teenager in den Bergen etwas Entlastung finden würden, also vom Kriegsalltag. Und dieses New York Camp hat man jetzt genauso nach ihren Vorstellungen dort gemacht. Die Schriftstellerin und Journalistin Olya Rusina, auch eine Freundin von Viktoria Amelina, hat das Camp organisiert und sie hofft, eines Tages an den Ursprungsort des Festivals zurückkehren zu können.
Natürlich träumen wir von dem Tag, an dem wir nach dem Krieg nach New York zurückkehren und dort ein Festival veranstalten können. In Erinnerung an Vika. Das war auch ihr großer Wunsch. Sie hat ihren Freunden oft gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Festival in einen anderen Teil der Ukraine verlegt wird. Denn es ist ein Festival, das vor allem für die Region Donetsk, für diese besondere Gemeinschaft und für diese besondere Stadt gedacht ist. Und sie sagte, selbst wenn dort alles zerstört würde, würden wir zum Flussufer gehen und dort Gedichte lesen.
Ja, und das zumindest tun alle Freunde und Kollegen von Viktoria weiterhin. Wir lesen weiterhin ihre Gedichte, ihre Bücher und setzen ihre Arbeit fort.
Die Journalistin und Übersetzerin Gana Gnetkova über ihre Kollegin Viktoria Amelina, die vor einem Jahr am 27. Juni 2023 von einer russischen Rakete so schwer verletzt wurde, dass sie wenige Tage darauf, am 1. Juli, an diesen Verletzungen gestorben ist. Recherchiert für dieses Gespräch in der Ukraine hat außerdem die Journalistin Oksana Chmeljowska und die Recherche ist von der NGO N-Ost unterstützt worden. Vielen Dank nun Ihnen vor allem, Frau Gnetkova, für Ihre Arbeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute.